Ich glaube, vielleicht ist das meine Lebensaufgabe, immer nur solche Filme zu drehen. Ich kann einfach nichts anderes. Ja, Beziehung zwischen West und Nahost. Hassliebe oder so. Ja, also in meinem Kopf mache ich schon andere Projekte, aber das heißt irgendwie nicht, dass dieses Projekt tot ist. Also es ist noch immer sehr präsent. Aber es ist schon anders, ja. Wenn man es macht, wenn man daran schneidet oder dreht, ist andere Gefühle. Jetzt ist es ein bisschen distanzierter, was aber auch gut ist. Da kann man einfacher drüber reden. Wenn man so mittendrin steckt, ist es schon ein Gefühlschaos. Auch Unsicherheiten, Zweifel und was sagt der andere, wie findet der andere den Film. Aber jetzt ist es schon fertig, jetzt ist es da. Ja.
Ist es für dich als Filmemacherin dann eigentlich auch irgendwie interessant, dann noch mitten im Projekt zu stehen, oder ist das auch toll, dann so was Fertiges im Kino sehen zu können?
Das ist sehr lustig, weil wenn der Film fertig ist und ich ihn im Kino anschaue, dann ist er schon so kalt geworden für mich. Und dann braucht es wieder ein bisschen Zeit, bis ich ihn dann nochmal anschaue, dass ich wieder die Gefühle habe wie von Anfang. Weil das passiert sehr oft, dass wenn die Premiere kommt, man den Film davor ungefähr 20 Mal geschaut hat, um Dinge zu überarbeiten, zu kontrollieren, Farbe, Ton, Untertitel, dass man keine Gefühle mehr hat. Und dann braucht es halt ein bisschen eine Zeit. Ja.
Das heißt, man kann es gar nicht mehr sehen
Man kann es
eigentlich.
gar nicht mehr sehen, ja. Aber das Coole ist, wenn dann so viele Leute ihn anschauen und man merkt, was für Gefühle die Leute haben beim Schauen oder danach, und dann erinnert man sich wieder an das, was man selber gefühlt hat. Das ist dann schon cool. Schwer verständlich, weil für mich der Film dann irgendwie so ist, aber dann, ja.
Aber wie ist das, wenn du jetzt Filme von dir ansiehst, wie Paradies, Paradies oder Sonne vielleicht, auch jetzt mit ein paar Jahren Abstand, wirken die dann ganz anders auf dich schon wieder?
Ja, die wirken, ja, ich finde zum Beispiel Sonne jetzt viel cooler als früher. Ja, einfach nur auch der Gedanke mit, lol, da war ich schon mutig, wie provokant ich war und wie, was ich mich getraut habe, das ist schon cool. Weil eben, wenn man drin ist, dann ist alles in, ja eh, man hat alles zu viel gesehen. Man braucht ein bisschen Zeit, dass man das dann wieder cool findet.
Aber das ist schon interessant, wenn man sich jetzt Mond ansieht, der wirkt schon, also jetzt einfach als Zuseher, schon ganz anders als Sonne, oder? Also Sonne wirkt,
Ja.
hatte noch so einen dokumentarischen Touch irgendwie. Also man war sich oft nicht so sicher, okay, hältst du einfach die Kamera drauf und Schauspielerinnen und Schauspieler tun einfach, was sie denken, was sie tun sollen, während beim Mond das schon ganz anders wirkt.
Na, ich glaube, das war auch die Absicht. Meine Sonne wirkt nur so, als hätte man die Kamera draufgehalten. Es war schon sehr Absicht, was sie machen. Und so sind sie nicht, die Mädels. Das wäre auch, glaube ich, arg. Aber Mond war absichtlich ruhiger und spielt mit Thriller-Elementen und so weiter, weil es eben auch die Geschichte verlangt. Also ich wollte das so, dass es mit Erwartungshaltungen spielt. Und ich wollte es auch ganz anders machen als Sonne. Ich glaube, eben auch, weil die Zuschauer, Zuschauerinnen würden sich jetzt erwarten, ja, jetzt kommt wieder so was, Handy-Mädels und so. Und dann war so, nein.
War das dann auch so bewusst, die Haupthandlung zumindest aus Wien rauszuheben und jetzt nach Jordanien zu
Ja, das war
setzen?
so Opposite Mond.
Okay.
Ja, also so, dass ich, ja, bei Sonne war das schon so die migrantische Familie, die von woanders hier ist, sozusagen. Und bei Mond ist es halt die europäische Frau, die in die, weiß nicht, arabische Welt geht oder in die nahöstliche geprägte, muslimisch geprägte Welt.
Warum hast du da Jordanien ausgewählt?
Ich wollte eigentlich im Nordirak drehen, aber
Ja.
aus Sicherheitsgründen, ich will nicht, dass meine Crew, es wird denen eh nichts passieren, aber ich habe keine Lust, dass die Eltern da sitzen von denen und sich denken. Und viele Iraker und viele Kurden sind ja während den ganzen Kriegen in verschiedene Länder geflüchtet und eines dieser Länder ist auch Jordanien. Mhm. Und viele wohlhabende irakische Familien leben in Amman und da habe ich mir gedacht, okay, das ist eigentlich auch eine Kultur, die sehr ähnlich der Iraker und der Kurden dort ist und der ganzen anderen Minderheiten, die dort leben und auch der Palästinenser, also dieses ganz, die Levante, mhm. Die sind irgendwie liberal, nicht so muslimisch, so konservativ muslimisch, aber doch gibt es da diese patriarchalen Strukturen noch. Mhm.
Gab es da auch Probleme bei den Dreharbeiten oder ist es dir auch vielleicht schwer gemacht worden?
Nein, das ist ja das Coole an Jordanien. Das hat viele Hollywood-Filme werden dort gedreht. Die haben eine sehr offene Kultur Filmen gegenüber und es gibt eine größere liberale Hipster-Bubble, wo man zusammen saufen geht und so. Und ganz viele Freunde habe ich gefunden und haben mitgearbeitet beim Film und auch Cast und Crew. Aber natürlich gibt es diese konservative Welt auch, ich meine hier auch. Das Ding ist, es gibt halt andere Tabus, zum Beispiel jetzt nicht nur Jordanien, sondern in der ganzen arabischen Welt ist Sexualität eher schwierig. Mhm. Also du hast halt weniger Kussszenen in den Filmen. Mhm. Und dieses Vertrauen aufzubauen, dass wir jetzt keine Kussszenen machen, mussten wir mal. Okay. Das ist, weil es gab in mehreren Ländern Skandale, weil Netflix hat halt Serien gedreht in diesen Ländern mit arabischen Mädels und Frauen. Und dann gab es halt so nicht Sexszenen, sondern Kussszenen. Mhm. Und das gab halt empörend. Und seitdem sind sie ein bisschen... Schauen Sie drauf, wo Ihre Töchter und Kinder mitspielen. Und ich musste mal, ja, und seit, als Sie gewusst haben, dass es nicht irgendwie Sexualität ist, haben Sie uns vertraut.
Wie bist du eigentlich auf Florentina Holzinger, auf die Performance-Künstlerin gekommen als Hauptdarstellerin?
Also ich habe das Buch geschrieben und wusste eigentlich ganz genau, dass ich Flo besetzen möchte. Weil ich kannte ihre Shows und ich finde sie großartig und weiß nicht, was sie macht, ist so mein Geschmack. Und ich würde sagen, dass unsere beide Kunst unter die Haut geht, lol. Und deswegen habe ich sie angerufen und gesagt, hey, ich schreibe gerade ein Buch und habe dich im Kopf. Und dann haben wir halt Dinge probiert und mal geschaut, ob wir überhaupt passen, ob sie spielen kann, ob wir uns gegenseitig vertrauen, es cool finden und ja. Und dann haben wir halt zusammen.
Kanntet ihr euch vorher oder?
Naja, die Kunst- und Kulturbranche ist sehr klein in Österreich und irgendwie kennt sich jeder. Ja, also es ist, ja, wir kannten uns schon, aber jetzt nicht so, ich würde sagen, jetzt sind wir wirklich gute Freundinnen und vorher haben wir uns nur geschätzt als Kolleginnen.
Wie ja. Kommt dann so eine Aufregung wie jetzt in Stuttgart bei Ihrer Oper? Kommt dir das dann auch irgendwie gelegen, dass um Ihre Person auch so ein Hype und Aufregung entsteht?
Ich, um Ihre Person gab es immer einen Hype. Es waren immer alle Shows von ihr ausverkauft.
Das stimmt.
So, und alle vergöttern sie. Deswegen.
Vergöttern oder lehnen ab dann auf der anderen Seite?
Ich weiß nicht. Oder? Also, ich lehne nichts ab von ihr.
Du nicht? Nein, aber nein. Es gibt wahrscheinlich viele Menschen, die das ablehnen würden. Kann ich mir vorstellen.
Keine Ahnung.
Und das war ja so ihr erster Spielfilm, oder? In dem sie mitgewirkt hat. Ich glaube, ich habe kurz nachgeschaut.
Ja, das war die erste Rolle, die sie hatte. Und sie war... Wirklich in jeder Szene, die ich mit ihr gedreht habe, war sie authentisch und auch allen Takes, die nicht in den Film gekommen sind. Das war schon sehr weird, dass sie, und sie war sehr angenehm als, ja, sie war eine Kollegin, mit der ich gern gearbeitet habe, aber seit.
Sie kommt ja da so als Martial Arts Kämpferin, die so am absteigenden Ast, glaube ich, muss man sagen, ist, die, glaube ich, gerade einen großen Kampf verliert, kommt sie in diese arabische Welt, in so eine reiche Familie. Und soll dort drei so Teenager-Töchter unterrichten im Kampfsport. Und Das ist da so bewusst gewählt, so von einem Käfig, wo so im Käfig gekämpft wird, kommt sie in eine, in einen anderen goldenen Käfig irgendwie?
Ja, es geht halt um diese Art von Konstrukte, in die Frauen sich manchmal selber begeben oder gesteckt werden oder sie akzeptieren, sei es ein Käfig oder Gewalt. Es geht auch darum, dass jetzt Sarah jetzt nicht so den Anschein, also oberflächlich gesehen ist sie eine Actionheldin, eine Kämpferin, und dass die Zuschauer und Zuschauerinnen haben dann so also die Erwartung, dass sie jetzt alle rettet und keine Ahnung. Und dann in Wirklichkeit ist es eher nur eine der Schwestern aus dieser Familie, die eher diesen Willen hat, zu kämpfen. Und ja, ich glaube, es ging mir auch darum, Erwartungshaltungen zu zügeln und die Naivität, die auch Zuschauer manchmal haben. Ja. Oder auch die Noor hat oder die Sarah hat.
Es ist ja so interessant, oder? Weil sie kommt da rein und entwickelt dann natürlich auch gleich so ein Gefühl, da irgendwas gerade richten zu müssen in diesen patriarchalen Strukturen. Und da fällt man als Zuschauer auch dann irgendwie gleich irgendwie rein, weil man natürlich will, okay, da muss sie ja was tun.
Ja, genau. Das soll der Gag sein. Und dann ist es halt nicht so einfach wie auf Instagram posten, dass man moralisch so großartig ist.
Siehst du dich da auch, also hast du da nach deinem ersten Film nach Sonne, also nach dem ersten Spielfilm, auch so ein Drang entwickelt, auch irgendwie als politische Filmemacherin wahrgenommen zu werden?
Ich glaube, ich habe nicht diesen Drang gehabt, sondern er war unbewusst in mir drinnen, weil ich einfach eine politisch aufgeladene Figur bin, weil ich schon migrantischen Hintergrund habe, junge Frau, Simmering aufgewachsen. Also alle diese Facetten machen so indirekt. Also, oder ich würde sagen, meine Gefühle spiegeln politische Dinge da. Also ich weiß, es ist sehr kompliziert zu sagen, wenn ich ein Buch schreibe, denke ich jetzt nicht, ich muss jetzt politischen Aktivismus betreiben, sondern ich schreibe meine Gefühle auf. Und genauso wie Noor sich fühlt, ich fühle mich auch wie Sarah. Mhm. Und ich glaube, jede dieser Figur ist ein Teil von mir und diese Geschichten sind auch sehr stark ein Teil von mir.
Ja. Was braucht es für dich, dass so eine Idee dann zum Film wird? Also was muss diese Idee haben? Also wie kommt das?
Ja, ich sehe meistens so Reportagen oder Dokus oder so Dinge und dann identifiziere ich mich so sehr damit, dass ich dann meine eigene Geschichte auch mit rauflade. Zum Beispiel war es der Mond, ich habe eine Doku gesehen, eine Reportage in der BBC, von der BBC über Prinzessin Latifah, die aus dem Königreich von Dubai geflohen ist mit ihrer Kaipo, ihrer Lehrerin und die Europäerin war. Spektakulär gescheitert. und ich glaube, das hat mich so fasziniert. Auch der Aspekt, dass die Europäerin heil davon kommt und die Prinzessin Latifah nicht. Mhm. Ja. Und dass wir bis heute nicht wissen, was eigentlich wirklich Sache ist.
Wenn du so sagst, du wirst natürlich als migrantische Filmemacherin jetzt wahrgenommen, wie sehr nervt dich das eigentlich?
Es gibt manche Begriffe, die mich nerven, wenn ich jetzt österreichisch-kurdische Filmemacherin, weil eigentlich ich bin so eine, die eher Nationen und Ethnien am liebsten ablehnt, und weil ich finde, egal, ob man österreichisch-patriotisch ist oder kurdisch-patriotisch, ich finde es weird. Mhm. Das hat was sehr Nationalistisches und so ethnomäßig. Und ich finde, wir sind alle irgendwie gleich. Ja, also ich habe dieselben Probleme wie meine jordanische Freundin, die Filme macht dort. Und ich habe dieselben Probleme wie eine französische Freundin von mir, die Filme macht. Ja, es ist ein bisschen anders, aber trotzdem wollen wir gesehen werden, gemocht werden, Erfolg haben. Und ja.
Ich glaube, das sieht man ja auch bei Sonne ganz schön, oder? Da hast du das ja schon gezeigt, dass egal, die haben ja auch alle diese drei Freundinnen einen anderen Background eigentlich, aber trotzdem haben sie alle dieselben Wünsche, Träume und Probleme.
Ja. Ja.
Wie schafft man es eigentlich dann nicht auch zu sehr vereinnahmt zu werden, jetzt als quasi Quotenfrau, Quotenmigrantin? Oder geht das gar nicht?
Das ist ein Begriff, den ich gar nicht so mag, weil man dann glaubt, dass ich nur diesen auf Festivals laufe oder irgendeinen Preis gewinne, weil ich die Quoten-Ausländerin bin. Aber ich hoffe, dass es meine Leistung ist.
Du hast in Locarno jetzt den Spezialpreis der Jury bekommen. Mhm. Ist dir das wichtig, wenn du so Preise kriegst?
Oder das ist schon sehr wichtig für den Werdegang des Films, würde ich sagen. Mhm. Und wo er noch läuft, wie viele Zuschauer er noch hat und so weiter. Das ist schon wichtig. Aber ja, so Juryentscheidungen sind auch sehr subjektiv. Es ist oft auch, ja, vielleicht ist es dann doch Trend. Keine Ahnung. Ich glaube, man sollte sich selber nicht den Wert geben, wenn man jetzt irgendwie, oder nicht, denn wenn man jetzt keinen Preis gewinnt, dass man wertloser ist, sondern eher, wenn man einen Preis gewinnt, so es als Glück sehen und es auch schätzen, weil es ist gut für den Film und für alle, die damit gearbeitet haben dabei.
Also es ist dann weniger so diese Wertschätzung als das, okay, durch diese Aufmerksamkeit schauen sich den Film wahrscheinlich
mehr Leute
ja,
an und so. Ja, das ist schon sehr, sehr gut. Ja, weil ich bin so ein Mensch, ich habe eher mehr Selbstzweifel als Bestätigungsgefühle. Und deswegen, wenn ich jetzt, glaube ich, einen Preis gewinne, dann ist es eher so, die haben doch sicher was vertauscht. Also ich habe da nie so ein unglaublich großes Glücksgefühl, aber trotzdem eine Dankbarkeit, so eine Erleichterung auch wiederum. So, ach, Gott sei Dank, das ist gut für den Film, es kann weitergehen, so schon.
Das ist dann so, okay, der nächste Film, ich habe jetzt einen coolen Preis gewonnen, der nächste Film, der wird wahrscheinlich wieder irgendwie stattfinden können, oder?
Ja, nein, eher sowas wie, dass dieser Film, der den Preis gewonnen hat, auch mehr Aufmerksamkeit hat, also so mehr Zuschauer. Okay. Lustigerweise, ob der nächste Film finanziert wird oder nicht, ja, man hat es sicher einfacher als andere. Andererseits, der Film muss auch gut sein, der Stoff. Ich kann jetzt auch nicht irgendwas abgeben.
Ja. Okay. Du bist ja in einer Ärztefamilie aufgewachsen, oder? Und was ich so gelesen habe, wollten, glaube ich, deine Eltern auch unbedingt, dass du Ärztin wirst. Wie bist du überhaupt zum Filmemachen gekommen?
Also, naja, meine Eltern und ich, wir sind ja geflohen aus dem Irak 1991. Ich erinnere mich nicht an die Flucht, nur daran, dass meine Eltern super traumatisiert waren, sehr lange. Und sie mussten hier nochmal Medizin studieren und waren Pfleger jahrelang, weil es sehr schwer war, den Arztberuf auszuüben hier. Eine Zeit lang, weil es keine Stellen gab. Und sie haben halt urviel gearbeitet und studiert. Und ich bin halt vom Fernseher aufgewachsen.
Ah, okay.
Und es war irgendwie so meine Fantasiewelt. Ich war ein X-Men in meiner Fantasiewelt. Dann habe ich selber Geschichten geschrieben. Selber wollte ich Drehbücher schreiben. Ich wollte in Hollywood berühmt werden mit 11. Und habe ich meine eigene Kamera haben wollen. Und wir sind eigentlich sehr lang, weil mein Vater das ganze Geld in den Irak geschickt hat, sehr lang sehr arm gewesen, auch im Gemeindebau aufgewachsen und so weiter. Und ich habe eigentlich dann nie so die schönen Seiten des Arztberufes gesehen. Und deswegen wollte ich das auch nie machen, sondern Film, weil das mein Traum war. Ganz zum Unverständnis meines Vaters natürlich, der den Arztberuf als das einzige wertvoll im Leben sieht.
Wie ist das jetzt?
Jetzt findet das cool, was ich mache. Und meine Geschwister studieren Medizin. Weil mein Bruder zum Beispiel ist 8 Jahre jünger als ich.
Ja.
Und der hat dann die schönen Zeiten. Das sichere Gehalt, die schönen Schuhe, die man sich kaufen kann und so.
Du hast nur die viele Arbeit gesehen.
Ja, ich habe nur die viele Arbeit gesehen und die Alleinsein zu Hause und den Kummer meiner Eltern.
Weil das ist lustig, weil das ist vor dem Fernseher irgendwie aufwachsen.
Das haben viele.
Die Mira Lukovac, die Musikerin, ich weiß nicht, ob du dich sie kennst, die hat auch genau das Gleiche erzählt. Die wurde auch irgendwie so vom Fernseher irgendwie aufgezogen.
Ja, voll.
Und hat so voll die enge Beziehung auch zu diesem Gerät.
Ich glaube, das Lustige ist auch, ich glaube, viele auch ohne Migrationshintergrund sind vom Fernseher aufgewachsen, aber ich glaube, Fernseher und Medien sind halt so ein wichtiger Bestandteil der nahöstlichen Kultur, warum auch immer, der läuft immer. Und deswegen war das auch nichts Verbotenes bei meiner Familie. Der Fernseher wurde einfach aufgedreht.
Man kommt heim und schaltet ein.
Ja, der läuft bis in die Nacht. Das ist irgendwie so Teil des Lebens. Und es war nicht so, du darfst nicht so viel fernschauen, blablabla. Und das darfst du nicht in deinem Alter. Ich habe so viel Akte X geschaut, ich hatte nur Albträume meiner Jugend und Kindheit. Sehr schwierig.
Das ist aber wirklich gut, oder?
Ja, aber es war, hat meiner Psyche nichts geholfen. Also ja, manchmal stimmt. Muss man davon wirklich vielleicht Kindern nichts Sorges zeigen.
Aber dieses, du meinst, okay, zu viel Fantasie, das heißt, du hast schon sehr früh irgendwie gemerkt, du musst das irgendwie kanalisieren oder so.
Ich glaube.
Oder irgendwas draus machen.
Ich weiß nicht, warum das so war, aber ich glaube, das war auch die Einsamkeit, die ich hatte. Weil mein Vater ist ja jetzt cool, aber damals war er ein bisschen patriarchal in dem Sinn, dass er mir nicht wirklich viel erlaubt hat. Deswegen bin ich eigentlich die meiste Zeit zu Hause gehockt. Ich durfte nicht auf den Spielplatz und spielen oder Freunde treffen. Und ich glaube, durch das ganze Fernschauen und die Fantasie in meinem Kopf ist dann und das Alleinsein so viel zusammengewachsen. Ja, ich hatte viele unsichtbare Freundinnen. Also deswegen habe ich halt immer Geschichten mir ausgedacht.
Aber durch was ist der Vater dann cool geworden? Was ist passiert durch diese Doku, was ihr gemeinsam gemacht habt?
Es war so, dass ich mit 18 so richtig ausgebrochen bin von zu Hause.
Ja.
Also es gab so viele Dramen mit mir. Ich habe es auch meinen Eltern nicht leicht getan, weil je mehr man, glaube ich, ein Kind einsperrt, desto ärger wird es. Und dann habe ich halt, ich bin ausgezogen und wollte das österreichische Hipsterleben führen und bin draufgekommen, ach Gott, das ist auch nicht wirklich cool.
Warst du da schon auf der Angewandten?
Ja, Angewandte, 7. Bezirk gelebt, alles drum und dran. Die ärgste Hipsterfrisur und die ganze Zeit American, wie heißt das, American Apparel getragen.
Ah ja, gibt es ja nicht mehr.
Ja, gibt es nicht mehr. Vielleicht auch gecancelt, keine Ahnung.
Ich glaube, ja.
War es so schwer heutzutage. Gibt es ein urlustiges Reel. Ich schaue so viele Reels, wo irgendwer im Auto sitzt und sagt, ich höre noch all die Musik, bevor sie gecancelt wird von meiner Millennial-Zeit. Das war sehr lustig. Auf jeden Fall, und ich hatte dann viel Therapie und Depressionen und was weiß ich alles, dass ich, obwohl ich dann diese Freiheit hatte, trotzdem zu Hause war und vom Fernseher. Also das war so eine absurde, das war eigenartig. Und dann wollte ich halt draufkommen, auch wer ich bin, wer meine Familie ist und habe sehr viel Zeit mit meinem Vater lustigerweise verbracht, obwohl ich vor ihm wegrennen wollte immer in meiner Jugend und bin dann mit ihm zurück in den Irak uroft gegangen mit Paradies, der Doku. Und ich glaube, so haben wir uns kennengelernt richtig. Und ich habe auch gemerkt, wer er ist. Bin draufgekommen, er ist die Kurdin in seiner Familie in Kurdistan, Irak.
Okay.
Und er ist der Weirdo.
Okay.
Und
das ist voll interessant.
Ja, und ich glaube, wir sind Freunde geworden. Und ich glaube, mit Verständnis und warum mein Vater so war, wie er war, weil eben Krieg, Trauma, kein Gefühl von Sicherheit, Familie, die woanders lebt, diese ganzen Sachen oder kulturelle Unterschiede, das ist einfach urviel auf einmal und allein sein in Österreich und aufbauen wollen. Und einfach diese Dinge zu verstehen dann, hat mir auch geholfen, ihn zu verstehen und ihn zu mögen. Und er hat irgendwie verstanden, was ich will und was ich mache. Und läuft jetzt, also ist jetzt ein Feminist, absurderweise. Und sagt seinen ganzen Verwandten, wie sie alle richtig gleichberechtigt sein sollen und seinen ganzen Brüdern.
Und für ihn war Arztberuf einfach so die Sicherheit und das wollte er seinen ganzen Kindern mitgeben.
Aber das ist auch so ein Boomer-Ding, glaube ich. Ja. So Sicherheit. Monatsgehalt.
Mit Künstlerinnenleben schwer zu.
Ja, ich glaube, das hat er gar nicht so, was? Das geht gar nicht, es ging gar nicht. Aber ich hatte auch so das erste halbe Jahr in der Angewandten voll die Depression, weil es alles so neu für mich war. Und was, woher kennt ihr diese Kuratoren und diese Galeristen? Die kenne ich nicht. Und dann so, ja, ist halt schwer, wenn man diese Connections nicht hat.
Hm. War das dann so eine logische Folgerung von dir, diese Performance-Videos, diese kürzeren zu machen, da irgendwie so einen Weg zu finden in diese Welt?
Ja, ich glaube, ich wollte ja immer Filme machen. Das Problem war halt, ich habe immer geglaubt, ich komme fix nie auf die Filmakademie, weil die sind alle richtige Filmleute, nicht wie ich. Ich bin ahnungslos, kenne mich nicht mit Film aus, ich mache nur irgendwas. Und was nicht stimmt, sie sind alle so blöd wie ich gewesen in der Filmakademie. Aber ich habe mich nicht mal beworben dort. Ich war, glaube ich, 2 Tage lang an der TU, habe Architektur 2 Tage studiert und dann wurde ich aufgenommen an der Angewandten. Ich habe es dann versucht über Animationsfilm. Mhm. Animationsfilm und Malerei, weil ich gedacht habe, okay, ich kann zeichnen. Vielleicht kann ich es über diesen Weg so. Und das Blöde halt ist, wenn man halt was ganz anderes studiert, hat man nicht die Connections zu anderen Departments, wie auf der Filmakademie oder zu schauspielenden Personen. Und dann habe ich mich vor die Kamera gesetzt. Und dann ist Performance-Kunst entstanden.
Das ist so, das klingt bei dir auch so ein bisschen wie nach Imposter-Syndrom, sagt man, glaube ich, oder?
Ach so, ja. Ich habe immer das Gefühl, ich bin nicht so gut wie die anderen.
Und dass man irgendwie so insgeheim, glaube ich, denkt, okay, hoffentlich kommt niemand drauf, dass ich eigentlich gar nicht.
Nein, ich denke mir eher, sie wissen es und lügen mich an. Aber ich glaube, das sind eher meine Antidepressiva, die nicht funktionieren.
Das ist eine große Verschwörung
quasi. Ja, große Verschwörung. Oder sie machen alle einen Fehler. Das ist es schon so. Ja, doch, oh ja. Sie wissen es nicht, wie. Stimmt, das ist Imposter, oder?
Ich glaube schon, ja.
Ah, okay.
Hoffentlich kommt mir niemand auf die Schliche, dass ich das eigentlich... Jetzt habe ich schon 10 Filme gemacht und irgendwie habe ich mich immer durchgeschummelt.
Nein, ich habe eher nicht das Gefühl durchschummelt, sondern ich habe eher das Gefühl, so wenn ich jetzt einen Preis gewinne, dann denke ich mir so, ja, die Jury hat es nicht besser gewusst. Sie haben Fehler gemacht, weil... Ja, sowas denke ich dann. Mhm. Komischerweise. Die Jury ist so blöd gewesen, mir den Preis sowas. Nein, stimmt nicht, keine Ahnung.
Was so eins dieser Videos, was so hängen geblieben ist, ist Pretty Pretty. Ich weiß nicht, von wann der ist.
Ah, das so, der, wo ich mich selbst verletze.
Ja.
Ja.
Muss man auch wieder an Florentina Holz denken.
Ja, ich sag's ja, Flo's Shows sind meine Seele.
Wie bist du auf das gekommen? Du kriegst ja... Also deine Lippen werden aufgespritzt, oder?
Also wird, ist es nicht,
oder nicht?
Nein, da ist nichts drinnen. Das ist, da ist mein eigenes Blut drinnen.
Okay.
Ja. Also er hat, oder was, Kochsalzlösung? Ich glaube, es war mein Vater, der das gemacht hat.
Wirklich?
Ja. Okay. Ich hätte, glaube ich, niemand anderen. Also.
Okay.
Ja, also er spritzt meine Lippen in meine Rippen mit der Nadel rein, während ich singe und... Ich weiß nicht mehr, ob Kochsalzlösung drinnen war oder ob er überhaupt gar nicht gedrückt hat, weil das war auch mein Blut, genau an den Zähnen und so. Ich glaube, er hat mir sogar vielleicht vorher abgenommen. Ja, das war crazy.
Eine interessante Entwicklung, die man genommen hat, der Vater.
Ja, mein Vater ist jetzt mein Kollaborateur, sagt man das so?
Ja. Aber ist er auch bei Sonne irgendwie so ein bisschen der heimliche Star?
Ja. Oder? Nee, ich sage, so ich glaube, ich habe dann im Irak kennengelernt, dass mein Vater dort der Schausteller ist. Er ist dort der Performer und das war so eine Erkenntnis, die wirklich cool war. Und da haben wir uns auf einmal interessant.
Und bei Sonne arbeitest du ja überhaupt noch mehr mit Laiendarstellern.
Ich würde sagen... Oder? mit Leuten, die Schauspielambitionen haben, weil das sind viele Musikerinnen, Models und manche davon haben jetzt gerade den Schauspielberuf eingeschlagen.
Okay.
Ja. Das sind jetzt nicht so, die haben schon auch, ich glaube, ich sehe Laiendarsteller eher so, dass man sie jetzt in ihrem Beruf als diesen Beruf castet und nimmt und sie stellen dann so sehr ähnlich dar, dass sie, aber die waren, das war schon anders.
Weil jetzt beim Mond, mir ist noch aufgefallen, die Sonja Mayer
das sind alles.
Das spielt mit kurz.
Musiker, Kabarettisten.
Dann der David Scheidt ist auch.
Performance-Künstlerinnen.
Sind das so Freunde von dir oder einfach Leute, die du cool findest? Oder?
Ja, es sind viele Freunde von mir. Nein, also ja, die ich natürlich cool finde und gut finde. Sonst würde ich nicht. Ich habe manche wieder besetzt, die in Sonne waren.
Ja.
Oder in Jordanien, die Schauspielerinnen sind auch entweder Influencerinnen, Models und was weiß ich. Das ist eh lustig. Aber es ist, ich glaube, ich caste gerne auch Leute, die ein bisschen was mit der Branche zu tun haben, weil jetzt so ganz aus dem Milieu rausholen und sie benutzen und dann liegen lassen, will ich jetzt auch nicht. Das ist auch gemein. Deswegen mag ich gern, wenn Leute wissen, was sie machen und wissen, was das ist.
Ja. Improvisierst du viel als Regisseurin?
Schon, aber es ist sehr romantisch ausgedrückt, wenn wir sagen, es passiert alles von alleine. Es gibt schon ein Buch, jeder hat eine Aufgabe in der Szene, ein Ziel. Wir improvisieren diese Szene und dann bauen wir auf der auf.
Mhm.
Genau. Aber ich schreibe immer rein, was sie anders sagen sollen. Ja.
Also es ist so Improvisation mit Anleitung quasi.
Ja, genau.
Weil das stellt man sich ja so, wie du sagst, romantisch vor, dann passiert irgendwas, was gar nicht.
Nein, das ist schon alles. Also so politisch inkorrekter David Scheidt in der Szene ist, so ist er nicht. Das war schon meine Anweisung.
Eigentlich sehr herzlicher Typ,
oder? Ja.
Das ist ja der zweite Film geplanterweise in einer Trilogie.
Ja, oder das Universum, ich weiß noch nicht.
Das Universum?
Ja, weil.
Also es geht noch weiter.
Ja, vielleicht, weil das Problem ist, wenn ich jetzt einen vierten Film habe? Dann kann ich nicht sagen Trilogie. Ich glaube, vielleicht ist das meine Lebensaufgabe, immer nur solche Filme zu drehen. Ich kann einfach nichts anderes.
Ja. Bist du?
Ja, Beziehung zwischen West und Nahost. Hassliebe oder so. Darzustellen, keine Ahnung.
Da gibt es bei dir auf deiner Homepage schon so einen kleinen Einblick. Ist das nur mal, um für dich selber, für den nächsten Film?
Ah, das Sterne?
Ja, das Sterne.
Ach so, ja, wir sind schon an der Arbeit mit, es geht schon voll voran.
Okay.
Ja.
Kannst du da schon
irgendwas darüber erzählen? Ja, es geht um eine amerikanische Journalistin, die in Mosul im Irak ist, 2014, als der Islamische Staat die Stadt eingenommen hat. Und sie muss flüchten. Mhm. Und in der Geschichte geht es halt um, sagen wir, die alltäglichen Dinge im Krieg, was man braucht und was auf einmal für wichtig erscheint. Und aber auch, wie westliche Menschen in ein Land kommen, Krieg spielen und gehen und die Bevölkerung nicht flüchten kann, weil sie nicht die Staatsbürgerschaft von einem anderen Land haben. Genau, also das ist die Geschichte.
Aber das wird auch im Irak gedreht werden?
Nein, ich werde das in Jordanien drehen.
Okay.
Ich kann nicht, es ist einfach schwer.
Aber du würdest grundsätzlich gerne, aber...
Ich würde voll gern, weil überhaupt der kurdische Teil im Irak, das ist so eine Stimmung von Aufbau und Aufbruch. Mhm. Und wie es dort aussieht, crazy. Und Mosul ist halt zerstört. Also ich kann nicht in einer Stadt filmen, die schon nach dem IS ist, sondern sie muss davor sein, zum Beispiel.
Naja.
Das ist schon irgendwie eine interessante Gedanken. Und auch die Infrastruktur ist nicht so. Also im Irak gibt es nicht viel Crew und viel Team. Ich arbeite voll gern mit den Leuten vor Ort zusammen. Mond ist ja zur Hälfte jordanische Crew und Cast gewesen. ist mir schon wichtig, dass sie auch irgendwie mitmachen, auch kreativ.
Arbeitest du da eher mit einem kleinen Team?
Ja,
oder?
Schon, ja.
Okay. Also so einen intimeren
Rahmen. Ja, intimer Rahmen, genau. Also ich mag nicht so viele Leute, obwohl in Jordanien hatten wir 50 Leute.
Okay.
Das war schon groß für Österreich, für Jordanien nicht. Ja, der war, glaube ich, den Film, den sie vor mir gedreht haben. LOL, meine Crew war Dune 2.
Okay. Ja,
da waren da waren 900 Leute.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Eben. Also, deswegen, aber ja, Jordanien hat eine gute Infrastruktur zum Drehen und deswegen werde ich Mosul dort irgendwo hinbauen. Oder okay. Ein Dorf dort und das so tun, als wäre es Irak. Es ist sehr ähnlich. Es ist einfach nur über die Grenze und ja, auch von der Landschaft und von den Orten.
Was mich noch interessieren würde, wenn so du als Filmemacherin und du schreibst die Drehbücher, machst die Filme, bist quasi allein dafür verantwortlich, stehst mit deinem Namen für Filme. Mhm. Auf der einen Seite brauchst du dann doch wieder irgendwie Crew und so. Holst du dir so auch irgendwie Vertrauensleute ins Team, die dir vielleicht helfen, denen du das Drehbuch zeigst?
Ja, ja.
Oder hast du da Menschen, ja, denen du zusammenarbeitest?
Veronika Franz und Severin Fierla sind die Menschen. Die sind eigentlich immer dabei. Von einem Buch bis zu Schnittfassungen.
Ja. Was haben die zwei? Ich meine, die machen selber tolle Filme. Ja.
Die sind Dramaturgen auch, ja. Die helfen mir einfach Feedback geben. Ich meine, die Veronika...
Wie wirkt sich das direkt aus auf deine Arbeit?
Sie sind halt sehr, sehr schlau, was Logik Erwartungshaltungen vom Publikum geht. Und das ist schon sehr gut. Weil sie kommen ja auch ein bisschen, sie haben so Genre-Gefühl. Und das ist dann schon cool, wenn ich so mein Artsy-Fartsy-Shit dann da so reinbringe und dann aber trotzdem auch diese Schiene bediene, damit es nicht nur fad ist für Zuschauer. Ja.
Sehr spannend. Die machen ja eigentlich ja ganz andere Filme und machen das auch immer, glaube ich, zu zweit oder so wie das Teufelsbad auch zuletzt. Könntest du auch vorstellen, solche Filme zu machen wie die zwei jetzt? Oder ist das eine ganz andere Welt, wo du gar
nicht... Nein, das ist keine ganz andere Welt, das ist einfach deren Welt. Ich glaube, niemand kann so Filme machen wie die beiden.
Ja. Die sind schon sehr besonders. Ja, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke auch.
Ich würde dir zum Abschluss noch gern 5 ganz kurze Fragen stellen.
Oh.
Gerne mit kurzen Antworten.
Okay.
Nichts Schlimmes. In welche Stadt würdest du immer gerne wieder reisen?
Ja, Amman, Jordanien.
Okay. Welcher Film hat dich zuletzt verstört?
So richtig Teufelsbad.
Mich auch, glaube ich.
Ja.
Das ist schon arg, aber gut.
Ja.
Welches Buch kannst du uns gerade empfehlen?
Ich mochte Cry Baby.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Naja, das beste Lied der Welt ist schon Jolene von Dolly Parton.
Okay. Und was soll von dir und von deiner Kunst einmal bleiben?
Boah, das ist schwer. Lauter Scheiß im Internet, wenn man mich googelt.
Und irgendwelche letzten Worte heute?
Ich habe keine letzten Worte. Vielleicht, dass ich mich freuen würde, wenn die Leute den Film anschauen und das aufwühlen soll und dass das auch was Gutes ist.
Vielen Dank.
Danke.
Das war die Filmemacherin und Künstlerin Kurtwin Ayub. Ihr neuer Film heißt Mond und startet jetzt in den österreichischen Kinos. Mein Name ist Philipp Dulle und Was soll das alles ist mein Podcast. Wenn euch die Gespräche gefallen, dann abonniert doch den Kanal und gebt gerne eine Bewertung ab. Das hilft mir bei der Sichtbarkeit des Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.